Ja, ich wollte noch gerne zu der Frage von Herrn Tarrach was sagen, die ja im Raum steht und sozusagen nach dem Nutzen der Geisteswissenschaften vielleicht ein Beispiel konstruieren, natürlich auch nur in der Zukunft, denn ich glaube, viel mehr können wir nicht machen. Vielleicht könnte es ja sein, dass der medizinische Forscher, der im Jahr 2025 in seinem Team in San Diego die Lebenserwartung bestimmter Krebspatienten um 2,5 Monate erhöhen kann, dies genau aus diesem Grunde tun kann, weil er eine sehr gute Luxemburger Schule besucht hat vorher, die sozusagen in seiner Jugend nach modernsten wissenschaftlichen Kriterien aufgebaut und reformiert worden ist. Ich meine, das wär der Beitrag der Geisteswissenschaften.
Ja, aber Sie müssen das dann irgendwie auch beweisen können. Nicht? Ja, na ja.
Ich bin etwas irritiert über die Diskussion, und zwar, weil die Geisteswissenschaften ja nicht erst mit der Uni Luxemburg gegründet wurden. Ich verstehe, wenn man sich die Frage stellt, was bringt die Uni Luxemburg für das Land Luxemburg, weil es gibt sie noch nicht so lange und man kann vielleicht weniger Erfolge vorweisen oder weniger Substanz vorweisen. Aber die Geisteswissenschaften gibt es ja schon eine Zeit lang. Und ich würde erwarten, dass die Antwort auf die Frage des Nutzens der Geisteswissenschaften so dermaßen zum Handwerkszeug von den betreffenden Personen gehört, dass es relativ einfach sein müsste, aber zumindest die paar Beispiele aus der Vergangenheit zu finden, die der Herr Tarrach gefordert hat. Und ich frage mich im Moment, warum das nicht möglich ist, warum diese Frage noch immer im Raum steht.
Schrift zum Beispiel ist eine ganz praktische Erfindung und unmittelbar nutzbringend. Auch der Staat, politische Ideen, die Nation ist ja immerhin auch nach diesen Kriterien gebildet worden. Und jetzt dreh mal den Spieß um und bin auch ein kleines Teufelchen und frag den Rektor, ob er mir jetzt sagen kann, wie viel Quadratmeter ein Fundamentalist hat. Wie viel Kilogramm hat Krieg? Sie können sich eine Maßzahl aussuchen und mir das dann genau exakt erklären, denn, und das ist ein entscheidender Unterschied, die Geisteswissenschaft, wenn Sie diese Trennung haben wollen, hat die Aufgabe, mit den Imponderablen des wahren und wirklichen Lebens sich auseinanderzusetzen. Das ist auch schon ein relativ altes Zitat, das hat Max Weber gesagt, genau in dem Zeitpunkt, wo diese Scheintrennung hier erfolgt ist. Und wenn man jetzt dann so Modelle vergleicht von erfolgreichen Universitäten, die spezifisch auch Technik aufs Bahne geschrieben haben, wie die ETH Zürich, MIT oder die Aachener Technische Universität. Da schauen wir uns mal diese Lehrpläne an, schaut dann hinein und wird dann feststellen, in MIT wird sogar Tanzen angeboten. Das ist kein Scherz, das ist wirklich ein Teil des Programmes, des Interdisziplinärs, und da sind überall sogenannte Geistes- und Humanwissenschaften integriert, darum sind sie auch so schöpferisch tätig. Und diese Trennung ist einfach nicht zielführend. Das ist sogar eine ziemlich billige Sache, weil ich könnte jederzeit ausboten mit diesen unmittelbaren Rentabilitäten. Das ist einfach nur ja, so im Geiste dieser Zeit wegen Messen, Zählen, Stellen, und dann glaubt man, hat man schon ein Ergebnis. Ist es nicht, denn der Zweite Weltkrieg ist nicht gleich 18,2 Millionen Tote. Das ist ein sehr komplizierter Prozess, den man als diese Imponderable entsprechend auch behandeln muss, nach Kriterien der Wissenschaft. Und ich bin es einfach langsam leid, sich ständig rechtfertigen zu müssen, ganz mit billigen, wirklich billigen, unter der Schublade herausgezogenen Aufforderungen, rechtfertige dich. Ja? Also das habe ich mal eine emotionale Äußerung dazu, die auch da Platz haben könnte, weil wir sind nicht alle coole Kalkulierer nach Gramm und Milligramm. Danke.
Ja, ich würde da trotzdem gerne was sagen. Nicht? Also erstens,
was Sozialwissenschaften oder Humanwissenschaften manchmal produzieren, sind manchmal verdammt gute Ideen und verdammt gute Konzepte, wie zum Beispiel Unterbewusstsein, wie zum Beispiel Paradigma, wie zum Beispiel Gouvernementalität, Biopower, Habitus, Tipping Points. Und die Frage finde ich auch ein bisschen, also Sie sagen, Sie spielen der Avocat du Diable, Sie spielen ein bisschen die manchmal arrogante Rolle von den Naturwissenschaften. Was habt ihr denn, ihr Geistes- und Humanwissenschaften schon produziert, was wie World Wide Web oder was wie die etwas gegen Krebs, ein Mittel gegen Krebs, die arbeiten nicht, Geistes- und Sozialwissenschaften arbeiten nicht an solchen Themen und nicht an solchen Fragen. Sie arbeiten an Ideen, sie arbeiten an Konzepten, und ihre Expertisen kommen manchmal in Politik einfließen und so. Die Fragestellung ist entmündigend für Sozial- und Humanwissenschaft, oder sie ist ein bisschen arrogant, finde ich.
Ja, aber die Fragestellung geht nicht von Herrn Tarach aus. Ich möchte das jetzt ein bisschen dämpfen. Wir diskutieren hier dieses Buch, das gerade diese Frage stellt, und deswegen diskutieren wir sie hier. Wir diskutieren sie nicht, weil der Rektor eine ganze Fakultät ihr den Nutzen abspricht, sondern weil in einem Buch die Frage gestellt wird, ob eine Ausweitung der Sozial- und Geisteswissenschaften dem Gesetz entspricht, das eigentlich einen ganz pragmatischen Nutzen dieser Universität zugesprochen hat. Wobei Entringer sogar sagt, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, ob man dahinter steht oder nicht dahinter steht. Man spürt das natürlich in seinem Buch, dass er das auch so sieht, aber er beruft sich da auf das Gesetz. Und ich würde mal sagen, dass die Frage von Herrn Tarach rhetorisch verstanden war, und wenn Sie eine Antwort darauf haben, umso besser. Ich glaube nicht, dass ich möchte das jetzt hier stoppen ein bisschen, weil sonst wir haben Herrn Tarach nicht eingeladen als Naturwissenschaftler, der jetzt von oben herab die meisten Sachen, die er gesagt haben, außer vielleicht einer rhetorischen Frage, die man aber dann nicht unbedingt als Angriff werten muss. Wenn es meiner Ansicht nach sind die ganzen Fragen von Krieg und Frieden, das sind die Antworten darauf, ja, die gibt es. Und die werden insbesondere auch durch die Geschichte, durch die historischen Wissenschaften behandelt. Ich selber bin Politologe, deswegen weiß ich, dass das kein Fach ist, was man zu sehr in den Vordergrund stellen darf. Aber die ganzen Fragen der Konfliktforschung sind etwas, wo meiner Ansicht nach es doch eine sehr, sehr große Fortschritte in den letzten 40 Jahren gegeben hat, selbst wenn diese Fortschritte vom Menschen nicht unbedingt angewandt werden. Also das heißt nicht, dass es nachher, dass die Politik oder die Entscheidungsträger unbedingt diese Erkenntnisse anwenden müssen. Wollen Sie anfangen?
Ich würde dazu gerne etwas aus der Wirtschaft sagen. Heutzutage sieht man in vielen Firmen, wo angefangen wird, auch auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu achten und so weiter. Man versucht in den Firmen, dass die Leute zufriedener sind, weil man hat festgestellt, wenn man zufriedene Arbeiter hat, sind sie weniger krank, also kosten die Firmen weniger und so weiter und so weiter. Man hört sehr viel von Social Corporate Responsibility und solche Sachen. Und ich denke, dass da schon irgendwo diese Humanwissenschaften einen Einzug in die Wirtschaft gefunden haben und dass das teilweise auch beziffert wird. Denn wenn man sagen kann, wenn Mitarbeiter in einer Firma sich wohlfühlen, dann sind sie weniger krank und ein Tag Krankheit kostet die Firma so viel, dann kann man das schon irgendwo beziffern. Und ich bin mir sicher, wenn man jetzt hingeht und man sucht in der Wirtschaft noch solche Beispiele, dann wird man noch andere Beispiele finden.
Also ich denke auch nicht, dass wir jetzt der Politik den schwarzen Peter oder dem Rektor den schwarzen Peter zuschieben wollen. Im Gesetz der Universität steht nicht das, was Herr Entringer sieht. Das ist seine eigene Meinung. Deshalb habe ich ja vorhin auf diesen Leserbrief hingewiesen. Im Gesetz der Universität steht einerseits, dass die Universität auch Stellung nehmen soll und analysieren soll zu der gesellschaftlichen Entwicklung in Luxemburg und auch im komparativen Sinne auch über Luxemburg hinaus. Das steht im Gesetz und das findet man auch im Vierjahresplan. Das ist die Interpretation der Universität des Gesetzes. Das wird entschieden da gesagt und wir brauchen da jetzt nicht uns zu wehren und nicht zurückzurudern. Und wir brauchen auch keine Beispiele zu suchen. Andererseits steht auch im Gesetz, und das ist ja dann für unsere Fakultät mitbestimmend, das zeigt sich dann auch in diesem langen Namen, dass die Fakultät im Bereich der Erziehungswissenschaften aktiv sein muss und dass sie für die Lehrerbildung zuständig ist. Die Lehrerbildung heutzutage hier in Luxemburg ist ein Monopol der Geisteswissenschaften in Luxemburg. Wenn das keine wichtige Rolle ist, dann spielen wir keine wichtige Rolle, können wir keine andere wichtige Rolle spielen. Vorhin wurde gesagt, wie hat sich denn jetzt das interessante Buch zur luxemburgischen Schule und zum luxemburgischen Bildungssystem. Wie hat sich das in der Praxis auch gezeigt? Diese Frage darf man uns eigentlich nicht stellen. Aber dort, wo wir direkt einwirken können, ist nicht im Bereich der Forschung, sondern im Bereich der Ausbildung. Und da spielen wir schon eine wichtige Rolle.
Bevor ich noch zum neuen Gesetz komme, hatten wir jemanden noch übersehen eben? Herr Mein, Sie hatten schon gesprochen, dann ganz kurz, ja.
Ganz kurz noch was zum Thema Öffentlichkeit. Sie hatten das Thema aufs Tableau gebracht. Ich bin seit 5 Jahren in Luxemburg. Ich war vorher an der Uni Bielefeld. Ich glaube, 25.000 Studenten hat die Uni Bielefeld, einen Riesenladen. Niemand spricht in Bielefeld über die Universität. Ne? Vollkommen unbekannt. Also, das ist ein Arbeitgeber, aber da werden keine Debatten geführt. Ich habe in meinen 5 Jahren in Luxemburg schon noch nie so viel in der Zeitung wie hier. Mal positiv, mal negativ. Herr Tarrach hat mir da häufig beigestanden. Wenn man hier ein Thema aufs Tableau bringt, dann kann man sicher sein, dass man hier eine Öffentlichkeit findet, wie man sie, glaube ich, in keinem anderen europäischen Staat findet. Und das liegt daran, dass wir einfach ein kleines Land sind, auf der einen Seite, dass es aber auch ein sehr großes Interesse an dieser Universität gibt, weil die ein Integrationsfaktor ist. Und zwar ein Integrationsfaktor, der vorher überhaupt nicht da war. Also wir haben hier ein Land, das in Europa eine Leadership-Rolle ausfüllen möchte. Das hatte bis dato keine Universität. Ich meine, ganz im Ernst, das geht ja gar nicht. Ne? Das geht doch überhaupt gar nicht. Jetzt haben wir eine und wir haben eine verdammt gute Universität. Und diese Universität hat eine Strahlkraft in die Bevölkerung rein. Da träumen deutsche Universitäten von. Da träumen die von. Hier gibt es eine Vernetzung zwischen Wissenschaft, Politik, Öffentlichkeit, wie ich sie noch nirgendwo gesehen habe. Also da können wir stolz drauf sein. Und das ist etwas, worauf die Universität sich was einbilden kann.
Frau Schlüter, vielleicht.
Jetzt muss ich noch was sagen. Ne? Ja. Ich bin kein Wissenschaftler, aber für die Kommunikation der Uni zuständig. Ich möchte auch nicht zur Polarisierung zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften sagen, obwohl ich die Debatte für sehr wichtig halte, gerade auch hochschulintern. Das muss einfach mal geführt werden, da müssen wir einfach mal durch. Ja. Aber ich komme nochmal auf die 3 berühmten Szenarien zurück. Schaffen wir es nicht, eine Forschungsuni zu werden, wie Entringer sagt, dass die Vision der Universität, die Vision des Rektors in 20, 30 Jahren mindestens einem Forschungsbereich Weltklasse zu erreichen, bleiben wir ein Super-Lyzeum oder werden wir, drittes Szenario, wie Herr Entringer gegenüber mir am Telefon mal gesagt hat, zur Wald- und Wiesen-Uni. Ich kann nichts beweisen, ich kann nur behaupten, ich habe den Eindruck, dass die Dynamik, die in der Forschung in den letzten 2, 3 Jahren entstanden ist an der Uni Luxemburg, dass die einfach öffentlich noch nicht so bekannt ist und auch beim Entringer noch nicht so durchkommt. Was in den letzten 2, 3 Jahren entwickelt wurde, was jetzt an Forschungsprojekten anläuft, was auch schon publiziert wurde, ist enorm. Es ist der Job der ganzen Universität und natürlich auch in meiner Abteilung, das publik zu machen. Dazu brauchen wir das Interesse der Öffentlichkeit, aber das braucht auch einfach Zeit, so ein Image vom Lycée bis zur Forschungsuni zu ändern. Das geht nicht in 3 Jahren.
Auf der Suche nach einem harten Faktum, wo sich Geisteswissenschaften rentiert haben, kann ich zwar nicht mit Luxemburg aufwarten, sondern mit einem kleinen Nachbarland, nämlich Deutschland. Und dort pflegt der Bildungsstaatssekretär immer gern seine Reden mit einer kleinen Quizfrage zu eröffnen und meint, in Deutschland, was meinen Sie, wo gibt es mehr Beschäftigte? Im Sektor Automobilindustrie, im Sektor chemische Industrie, Klammer auf, die beiden Kronjuwelen der deutschen Industrie, oder im Bereich Kultur? Und die Antwort ist, mit Abstand im Bereich Kultur. Da gibt es 1 Million Beschäftigte, die liegen weit vor der Automobilindustrie, die liegen weit vor der chemischen Industrie. Und das sind alles Beschäftigte, die Arbeit, die Sozialbeigaben und alles pipapo zahlen. Und die haben alles so unsinnige Sachen gelernt, wie Kulturwissenschaft, wie Geisteswissenschaft, wie Sozialwissenschaft. Und das ist vielleicht mal ein hartes Faktum, was man vielleicht in Betracht ziehen könnte unter dem Label Employability.
Danke. Herr Schulle, geh vorne.
Ja, danke schön. Also ich fand es sehr interessant, diese Stellungnahme zur Interdisziplinarität. Und besonders den zweiten Aspekt, den Herr Tarrach genannt hat, nämlich ein Teamwork. Und dass Leute, die spezialisiert sind in verschiedene Richtungen, dass die zusammensitzen und dann arbeiten. Das Enttäuschende war dann, dass das wegen der, ja, den einzelnen Fachrichtungen vielleicht nicht so einfach ist auf der Universität, wegen den Ängsten, die da angesprochen werden. Nun ist es aber der Fall, dass Luxemburg, so sagen viele Ausländer, die auf Luxemburg schauen und etwas besser kennen, sagen, ihr seid doch ein Laboratorium für soziales Leben, weil hier auf einer kleinsten Ebene was geschieht, was sogar in Megapolen stattfindet, nämlich auf viel größerer Ebene. Ich zitiere da einen Grenzgänger, der heute in Frankreich lebt, vorher in Paris gearbeitet hat, danach nach London und jetzt nach Luxemburg kam und dann einfach sagt, also das, was ich hier erfahre, ist einfach auf kleinster Ebene genau das, was ich auf andere Fläche wahrnehme und hier leider wird damit nicht gearbeitet. Meine Frage wäre also, wie weit kann sich ein solches Projekt, das dann natürlich nicht nur im Geistes und Human, oder man versteht unter Human, wie ich es selber verstehe, auch die Wirtschaft einbezogen, dann kann oder müsste in Luxemburg da was entstehen. Nur meine Frage ist, und die verbindet sich dann mit der von Serge Kollwölter, wer nimmt da welche Initiative? Wenn da nur die Universität rangeht und die Politiker dann, wenn das was rauskommt, das in die Schublade legen, dann ist es ja, gibt es ja ein Problem. Könnte es einen Auftrag geben von der Politik an die Universität und einer ist Projektleader. Es wurde also ein Projekt ausgearbeitet mit einem Auftrag, bitte für die nächsten 20 Jahre, wo es in Luxemburg gerade in der Frage von Zusammenleben in der Konstellation, wo wir sind, was geschehen muss, entwickelt werden soll und so weiter. Wie könnte sich, und meine Frage wäre an beide Seiten, Politik und Universität da sich was rausstellen. Ich glaube, dann könnte auch die Begegnung sein mit der Gesellschaft einerseits, denn das müsste ja die zukünftige Gesellschaft von Luxemburg interessieren, die Politik interessieren und die Wissenschaft, die da weiterkommt und nicht nur für Luxemburg arbeitet, sondern auch für vielleicht andere europäische Räume in die gleiche Richtung.
Ja, ich kann da relativ schnell was dazu sagen, weil ich habe den Eindruck, wir machen das schon. Wir machen das schon. Vielleicht haben wir es nicht so laut getrommelt, aber da müssen wir nochmal trommeln in den nächsten Jahren. Aber es gibt viele sozialwissenschaftliche Forschungsprojekte, die sind interdisziplinär angelegt. Vielleicht noch einen Satz dazu. Interdisziplinarität kann für mich wirklich auch nur im Team passieren. Ja? Und Interdisziplinarität ist keine Theorie, sondern es ist ein Forschungsprinzip, wo unterschiedliche Disziplinen zusammenarbeiten, um etwas Neues zu konstruieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn Sie in den Sozialwissenschaften Forschungsprojekte anschauen, wenn es um die Gestaltung von Maisons Relais geht, wenn es um Qualitätssicherung in Pflege geht, wenn es um, was weiß ich, um Jugendforschung, Jugendkultur geht, dann ist das etwas, was hier nur indirekter im Kontext passieren kann. Das ist das Wesen von Sozialforschung und dort haben wir Kontakte. Hier sitzen ganz, ganz viele, mit denen wir im Laufe der 9 Jahre, wo es uns schon gibt, Kontakt aufgenommen haben und wo wir wirklich etwas versuchen, was so schön im Französischen immer heißt, Co-construction de savoir. Wir können sozusagen nicht mehr aus dem Elfenbeinturm heraus irgendwo Phänomene beschreiben, analysieren. Nein, wir müssen das zusammen machen. Wenn wir über Technologie im Alter nachdenken, dann geht das nur, indem man mit alten Menschen spricht. Man sagt, hier hast du mal die Technologie, versuch's mal. Indem ich dann aber auch unterschiedliche Disziplinen an den Tisch setze, Psychologen, Soziologen, Politologen, einen Software-Ingenieur und was weiß ich, einen Ökonomen, die mir bei der Konstruktion von solchen Wissen helfen. Das passiert. Das passiert. Ich nehme Ihre Frage zum Anlass, einfach darüber nachzudenken, dass wir in der Tat, was die Kommunikation angeht, und Frau Schlüter hat es angemahnt in ihrer charmanten Weise, glaube ich, einfach noch mehr leisten müssen. Ja?
Herr Tarach, ist Luxemburg ein Laboratorium? Kann die Universität das nutzen, hier an diesem Ort zu sein, um Forschung zu machen zu gesellschaftlichem Wandel, der für ganz Europa dann profitabel ist?
Naja, sicherlich kann man Sachen machen in Luxemburg, die, wo es ein bisschen komplizierter ist, die woanders zu machen. Andererseits haben sie sofort Probleme mit den Statistiken, gerade weil wir so wenig sind. Nicht? Also was man dann als soliden Schluss am Ende haben kann. Es wird immer ein bisschen komplizierter. Ich hatte gerade heute habe ich mit einem Professor gesprochen über seine Evaluierung und dadurch, dass eben die Studenten, die geantwortet haben, sehr wenig waren, am Ende konnte ich da nicht sehr viel mehr damit machen. Und das ist einer der Probleme des Landes. Und außerdem natürlich noch, das Land ist so verschieden von all den anderen, dass das, was Sie hier machen, das ist nicht sofort automatisch gültig in den anderen Ländern. Nicht? Das müssen wir verstehen. Ein Land mit 44% der Bevölkerung, die Ausländer sind, ein Land, das sehr vielsprachig ist, ein Land, das 150.000 Grenzgänger hat und so weiter und so fort, macht das Land eben doch sehr, sehr verschieden. Also man kann sicherlich Sachen machen, die man woanders schwieriger machen kann, aber ob das dann sofort den anderen Ländern nützen kann, das ist nicht für mich nicht so sehr klar.
Vielleicht, weil wir 20 Jahre in der Entwicklung vor den anderen Ländern sind?
Also nicht was das Universitätsbereich betrifft. Das
gesellschaftlichen
Ansatz. Also sind wir zum Beispiel nicht.
Die Zahl der Ausländer, die Multilingualität und all diese Probleme sind vielleicht Themen, die auch Deutschland irgendwann in genau diesem Maße interessieren wird.
Sicher. Aber trotzdem ist hier das Profil der Ausländer sehr, sehr verschieden als das Profil der Ausländer in Frankreich oder in Deutschland. Also auch da gibt es sehr, sehr große Unterschiede oder in Spanien. Spanien hat in den letzten 7 Jahren 4,5 Millionen mehr Einwohner und das waren alles Immigranten, die aus Afrika kamen oder aus Südamerika. Das ist nicht das Profil der Immigranten hier in Luxemburg. Nicht? Also die Umstände sind doch sehr, sehr verschieden in den verschiedenen europäischen Ländern.
Wenn Sie erlauben, ja bitte, aber dann weil die Zeit geht langsam vor. Ja,
ich möchte nur kurz nochmal auf die Interdisziplinarität und auf diese Forschung zurückkommen, die Guy Schuller angemahnt hat, die es tatsächlich schon gibt. Es gibt das IDEN-Projekt, von dem bisher gar nicht geredet wurde. Das ist das Ergebnis von Teamwork, eines interdisziplinären Teamworks, wo alle, aber wirklich alle Humanwissenschaften an der Universität beteiligt sind. Leider kein Wirtschaftshistoriker, kein Wirtschaftswissenschaftler, aber nicht, weil wir nicht gewollt hätten, sondern weil die Ökonomen an der Uni nicht bereit waren, mitzuarbeiten. Das muss man auch sagen. Und insofern würde ich schon sagen, dass da jede Disziplin über ihren Schatten gesprungen ist und tatsächlich zusammengearbeitet hat. Und das Ergebnis, diese IDEN-Studie, wird von Herrn Entlinger so als provinziell hingestellt, was falsch ist. Denn wohl geht es hier um das Beispiel Luxemburg, aber als Laboratoire, als Beispiel. Und das Wichtige dabei ist eben, dass sie international vergleichbare Kriterienarbeit bzw. Forschungsansätze, die es im Ausland schon gibt, zum Beispiel die Sinus-Studie, weiterentwickelt. Insofern auch der Wissenschaftslogik entspricht und nicht nur einen nationalen Nutzen bringt.
Damit das nicht zu harmonisch endet, hier wollte ich noch kurz über das die Reform des Hochschulgesetzes sprechen. Und zwar, dieses Hochschulgesetz gibt der Universität mehr Autonomie. Autonomie insofern, als sie, wie auch vorgesehen, sich in Zukunft um die Gebäude selber kümmern muss. Das wird bedeuten, dass die Universität da Kompetenzen aufbauen muss, um einen Gebäudepark zu managen. Aber es gibt auch, was die Strukturen der Universität angeht, ein paar Änderungen. Autonomie insofern, als bislang eigentlich der Minister die meisten Sachen unterzeichnen muss, die Universität entscheidet. Also in den meist großen Fragen, die Forschung oder Lehre anbelangt, muss der Minister die großen Entscheidungen mit absegnen oder am Ende absegnen. Das soll in Zukunft anders sein. Die Universität bekommt insofern Autonomie, als der Conseil de Gouvernance, ernannt von der Regierung, in Zukunft autonom entscheiden kann. Nun, meine Frage, und ich wollte zuerst sie an die Politik richten. Ich habe immer gelernt, wenn man irgendwo eine Kontrolle wegnimmt, nämlich in diesem Moment vom Minister, der eine parlamentarische Mehrheit hinter sich hat, die wiederum durch Wahlen hervorgerufen ist. Da gibt es eine Legitimität und auch einen gewissen Druck durch Presse und so weiter. Der Minister steht also unter den Augen der Öffentlichkeit und wenn irgendetwas mit der Universität nicht funktioniert, wird man sich an ihn wenden, wird sich die Presse an ihn wenden und so weiter. Es ist verständlich, dass er sich von diesem Ballast befreien möchte. Er gibt das jetzt in die Hände des Conseil de Gouvernance. Das ist ein Gremium, was einfach ernannt ist. Und da ist es jetzt. Dort ist jetzt die Macht angekommen, die Entscheidungsgewalt sitzt jetzt in diesem Conseil de Gouvernance. Normalerweise wäre das so, dass dann der Conseil de Gouvernance in irgendeiner Form legitimiert werden müsste. Oder irgendetwas, irgendeine Form, wenn von oben keine Kontrolle ist, müsste eigentlich irgendeine Form von Kontrolle von unten, irgendein demokratisches Mitbestimmungsrecht, wie es an deutschen Universitäten zum Beispiel gang und gäbe wäre, müsste installiert werden. Darauf wird in diesem Gesetz verzichtet. Warum entsteht dort ein Gremium, was eigentlich weder von oben noch von unten kontrolliert wird, was eigentlich im freien politischen Raum agieren kann und meines Wissens nach nicht sehr öffentlich tagt. Wie kann das geschehen?
Also wir hatten diese Frage ja heute Morgen besprochen und ich habe dann auch versucht, eine Antwort zu bekommen, habe die aber nicht so richtig bekommen, muss ich leider sagen.
Gut, das ist eine gute Antwort, muss ich sagen. Weil als Politologe beschäftigt mich das. Wenn irgendwo Macht, also in einem demokratischen Konfiguration, wenn irgendwo Macht abgegeben wird, normalerweise wird diese Macht von jemandem genommen. Und in diesem Moment ist es dann der Conseil de Gouvernance. Jetzt nach dieser Antwort traue ich mich gar nicht, Sie auch zu fragen, weil das ist so fürchterlich, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass ich das zu deutlich sage, es ist doch eigentlich eine Absurdität, was dort geschieht. Ein Gremium, was vollkommen unkontrolliert, nur durch Ernennung über Jahre hinaus sowohl Lehre als auch Forschung bestimmen kann, was über die Entwicklung dieser Universität langfristige Entscheidungen treffen kann und wird vom Lehrkörper in keinster Weise kontrolliert, legitimiert zumindest oder in irgendeiner Weise in die Hand genommen. Wie kann so etwas geschehen? Sagen Sie mir was drauf.
Knowledge speaks, but wisdom is silent.
Sehr schön. Das heißt, in 3 Jahren. Herr Mark, was sind die Folgen dieses? Haben Sie wie sehen Sie dieser Situation entgegen?
Es gibt ein zentrales Gremium im Gesetz, und einige Kollegen haben das hier schon öfters gesagt, das eine wichtige Rolle spielen muss in der zukünftigen Entwicklung. Das ist das Gremium, wo sich die vielfältigen Mitglieder der Universität treffen und zumindest eine beratende Stimme, wenn nicht auch teilweise einen Impuls abgeben können in Richtung Conseil de Gouvernance. Das ist der Universitäre Rat, also Conseil Universitaire. Ich würde mir wünschen, und ich denke, in der letzten Zeit geht die Entwicklung auch etwas in diese Richtung, dass der Conseil Universitaire seine Rolle noch stärker spielen kann. Das ist eine Frage der Kommunikation, der Vorbereitung, des sich Zeit nehmen, um Diskussionen auch durchzuführen, auszuführen. Diese Bedingungen muss man sich in der nächsten Zeit geben. Und dann ist vielleicht diese Angst nicht mehr so begründet. Ich will vielleicht auch sagen, dass das Conseil de Gouvernance ja in der letzten Zeit eigentlich nicht viele Initiativen von sich aus gegeben hat. Also meine Erfahrung, kurze Erfahrung als Dekan, ist, dass wir immer wieder im Namen der Fakultät mit Projekten an das Rektorat, aber dann auch an das Conseil de Gouvernance gegangen sind. Und ich muss feststellen, dass diese Projekte eigentlich ohne Ausnahme alle angenommen wurden. Wir hätten vielleicht mehr machen können. Das kann man ja nie sagen. Wie wäre es gegangen, wenn wir auch noch ein Hinduistikstudium vorgeschlagen hätten? Aber wir haben das nicht vorgeschlagen. Und das hat ja auch seine gute Ursache. Der Vierjahresplan kommt, was unseren Teil anbelangt, aus der Fakultät. natürlich kommen noch andere Entscheidungen hinzu, finanzieller Art und so weiter, aber inhaltlich muss ich doch sagen, haben wir von der Fakultät aus gesehen ein starkes Initiativrecht und einen großen Erfolg in den letzten Jahren.
Das heißt, es wäre eine typisch luxemburgische Lösung, wenn ich so sagen darf, institutionell nicht sauber, aber sehr pragmatisch und es funktioniert.
Also ich bin erschüttert von den Antworten. Wenn man eine solche Frage stellt, würde man ja im sechsten Schuljahr stellen, kämen dementsprechend Antworten, alles Datsen. Da ist ja keiner, der was sagt. Die Politik hat aufgegeben, die Universität wartet ab und verhandelt.
Die Antworten wurden dann vielleicht falsch verstanden. Also ich habe darauf gepocht, dass wir in der letzten Zeit unsere Inhalte selbst definiert haben. Ich habe darauf gepocht, dass wir mit unseren großen Projekten auch alle angekommen sind. Das ist für mich eine klare Antwort. Ich habe den Bereich institutionelle Organisation in dem Niveau Politik, Universität nicht zu regeln.
Ja, aber ich meine, das bringt uns wieder an den Anfang. Es ist wirklich wichtig, dass die Politik sich mit der Universität beschäftigt und dass wir Leute haben, die sich dafür auch interessieren. Das gebe ich dann mal so weiter einfach.